Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations, der Podcast. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Teil des ACFE Fraud Trees beschäftigen, und zwar Asset Misappropriation. Das lässt sich so mit Vermögensunterschlagung oder Untreue und Diebstahl gleichsetzen. Asset Misappropriation ist der Teil des ACFE Fraud Trees, für den es die meisten Maschen gibt. Wie bereits in der Folge zu Corruption erklärt, ist Asset Misappropriation die Form von Betrug, die am häufigsten in einem Unternehmen vorkommt. 90% der Fälle von Fraud im Unternehmen, von Corporate Fraud, sind Fälle von Asset Misappropriation. Dabei ist der Verlust im Median laut ACFE klein oder eher gering in der Höhe von $120,000 zu verorten. Um jetzt nicht in dieser Folge dauernd Asset Misappropriation sagen zu müssen, würde ich gerne mit Begrifflichkeiten aus dem Deutschen arbeiten und werde jetzt in dieser Folge meistens von Veruntreuung oder Unterschlagung sprechen oder Untreue oder einfach auch Diebstahl, wenn es denn eben zutrifft. Und die ACFE unterteilt den Bereich der Vermögensveruntreuung in einmal Cash-bezogene Vermögensveruntreuung und nicht Cash-bezogen. Und mit diesem zweiten Teil, der auch etwas kleiner ist im ACFE Fraud Tree, werden wir jetzt anfangen. Und zwar geht es darum, dass Mitarbeiter Vermögenswerte zum Beispiel falsch verwenden, missbrauchen oder einfach stehlen. Das ist laut ACFE bei 22% der Fälle von Vermögensunterschlagung der Fall. Und wenn man sich das jetzt vielleicht nicht genau vorstellen kann, was das bedeutet, also wir können uns sicherlich vorstellen, was es heißt, wenn man eben kein Geld stiehlt von der Firma, das ist eben jedes Mal der Fall, wenn irgendwo zum Beispiel Büromaterial geklaut wird oder sogar etwas Größeres wie ein Computer oder im Lager werden eben Farben mitgenommen oder Werkzeug. Ja, das sind alles solche Fälle und das kann durchaus auch ins Geld gehen und einem Unternehmen auf Dauer schon schaden, wenn man Zeug nachkaufen muss, was man eigentlich schon längst gekauft hatte, weil die Mitarbeiter eben stehlen. Das ist auch ein Fall, der fast jedem Mitarbeiter möglich ist. Also während viele Mitarbeiter keinen Zugriff auf irgendwelche Gelder haben oder steuern können, wo Überweisungen hingetätigt werden, ist es doch fast jedem Mitarbeiter theoretisch möglich, irgendwas von der Firma zu klauen. Und sei es auch nur der Kalender an der Wand. Der andere Fall ist eben, dass die Vermögenswerte zu einem Zweck eingesetzt werden, der so nicht vorgesehen ist und auch vertraglich nicht vereinbart ist. Beispielsweise hat ein Mitarbeiter vielleicht ein Firmenfahrzeug zur Verfügung, um damit zu Kunden zu fahren. Und jetzt sagt der Mitarbeiter, ich möchte am Wochenende nach Holland fahren und dort einen kleinen Urlaub mit der Familie machen und da brauche ich ein großes Auto. Und er weiß, ach, über das Wochenende steht der Wagen sowieso nur auf dem Firmengelände, nehme ich den doch einfach. So, wenn das jetzt so nicht erlaubt ist durch den Arbeitgeber, es gibt auch Regelungen, wo das okay ist, ne, dass man den für privat benutzen kann, den Wagen. Aber wenn das eben nicht so ist, ist das eben auch ein Fall von Non-Cash Misappropriation. Um noch einmal auf den Bereich des Diebstahls von Vermögenswerten einzugehen, das, was ich genannt habe als Beispiel, das ist ja etwas, wo man sagt, okay, das sind Dinge, die sind schon vorhanden. Richtig interessant wird es ja eigentlich erst, wenn eben Dinge auch bestellt werden, um sie dann mitzunehmen über die Firma. Also da sind wir schon, das hat auch mal aus meiner Sicht eine ganz andere Qualität, denn dann habe ich schon den Vorsatz, die Firma richtig zu betrügen. In den anderen Fällen könnte man sich in vielerlei Hinsicht noch rausreden und sagen, ja, das habe ich irgendwie nicht gewusst oder ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Und sicherlich kommen einige Mitarbeiter auch damit durch. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, ach, dann bestelle ich mir doch jetzt hier mal folgende Materialien, die ich für zu Hause brauche. Ich weiß vorher schon ganz genau, wir brauchen die Bohrmaschine und das Werkzeugset brauchen wir gar nicht. Ich bestelle mir die einfach und nehme sie dann mit. Dann ist das eine Sache, die schon mit einem Vorsatz verknüpft ist und aus der man sich auch nur schwer rausreden kann. So, und jetzt gehen wir auf den Bereich des ACFE Fraud Trees zur Vermögensveruntreuung, der sich ums Geld dreht. Und da kann man drei Sorten unterscheiden und das ist alles auf Englisch und vielleicht etwas kompliziert. Ich glaube, am einfachsten ist, sich das so zu merken, dass man sagt, ich habe einmal den Diebstahl von Geld, das ich schon habe, was in der Kasse liegt oder was in einem Safe liegt. Das ist also Cash-on-Hand-Diebstahl. Das nehme ich jetzt weg. Da sind 1000 Euro in einer Kasse des Vereins und die nehme ich mir jetzt einfach. So, dann gibt es Diebstahl von Geld, was reinkommt. Ja, und da gibt es Unterscheidungen, wie kann ich das machen? Kann ich das machen, bevor es in die Bücher geht oder nachdem es in die Bücher gegangen ist? Und dann gibt es Diebstahl von Geld, was rausgeht. Also wo die Organisation eine Zahlung an eine andere Organisation tätigen will oder muss oder an einen Mitarbeiter. Und da gibt es eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten für Betrügereien und wir werden uns gleich ein paar davon anschauen. Ich glaube, den Bereich, in dem das Geld, was bereits im Tresor zum Beispiel liegt oder irgendwo auf einem Konto liegt, den können wir, glaube ich, überspringen, denn das ist wirklich as simple as it gets. Also Tresor auf, Geld nehmen, Tresor zu, meins. Ja, da brauchen wir nicht viel zu erklären. Im Bereich von Geld, was reinkommt, also Theft of Cash Receipts, da gibt es die beiden Bereiche. Einmal, dass das Geld gestohlen wird, bevor es in die Bücher kommt und einmal, nachdem es in die Bücher kam. Der Diebstahl von Geld, bevor es in die Bücher kommt, der nennt sich Skimming. Und der Diebstahl von Geld, nachdem es in die Bücher gegangen ist, der nennt sich Cash Larceny. Also Skimming lässt sich am besten verstehen, wenn man sich einen Laden vorstellt, in dem zum Beispiel Kleidung verkauft wird und da kommt jetzt ein Kunde und sagt, ich möchte diesen Pullover kaufen und ein Mitarbeiter an der Kasse, der vorhat, das Unternehmen zu betrügen, sagt jetzt, ja gerne hier, der kostet 80 Euro, gib mir bitte das Geld. Der Kunde zahlt 80 Euro bar in die Hand, der Mitarbeiter nimmt das Geld, händigt den Pulli aus, es gibt keinen Bon oder irgendwas und damit ist da ein nicht registrierter Verkauf geschehen und der Mitarbeiter kann das Geld in die Tasche stecken. Also solche Fälle sind in Einzelfällen sehr, sehr schwer zu entdecken oder zu registrieren, wenn ich nicht eine Kameraüberwachung habe. Denn selbst wenn ich jetzt zum Beispiel eine Inventur durchführe und schaue, wie viel Pullover haben wir, ist es je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie groß jetzt und wie teuer das Kleidungsstück ist, was da verkauft wurde, immer möglich zu sagen, ja, das ist eben Schwund. Es ist schwer festzustellen, wo jetzt dieser Schwund passiert ist. Es kann natürlich auch sein, dass irgendein Kunde diesen Pullover geklaut hat, wobei man da vielleicht nicht von Kunden sprechen sollte, wenn jemand stiehlt. Daher ist das in Einzelfällen und wenn es nicht zu häufig vorkommt, sehr schwer zu entdecken. Neben diesen Bargeldbetrügereien gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Skimming im Bereich von Forderungen durchzuführen. Das heißt zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter eine ausstehende Forderung als nicht einholbar zum Beispiel abschreibt, obwohl diese Forderung schon einholbar ist und wenn diese Forderung dann eingeholt wird, wird das Geld dann eben nicht in der Firma verbucht, sondern beim Mitarbeiter selbst. Ja, ein klassischer und plastischer Fall wäre zum Beispiel, dass ein Mieter seine Miete nicht bezahlt hat für ein paar Monate und der Hausverwalter dann zu diesem Mieter geht und sagt, hier, gib mir doch jetzt mal endlich das Geld. Der Mieter zahlt jetzt beispielsweise die gesamte Miete oder einen Teil davon und der Hausverwalter steckt das Geld ein, geht zu dem Hausbesitzer oder zum Vermieter und sagt dem Vermieter, da ist nichts zu holen, die haben kein Geld, das müssen wir abschreiben und schafft dann darüber eben eine Auszahlung an sich selbst, ohne dass das verbucht wurde und der Vermieter denkt, okay, da ist nichts zu holen, das ist also abgeschrieben. So, neben dem Bereich des Diebstahls von Cash, was reingeht, gibt es auch, wie schon gesagt, den Diebstahl von Geld, was eben das Unternehmen verlassen soll. Da nennt die ACFE 5 große Teilbereiche und wir werden jetzt auf 3 oder 4 davon etwas genauer eingehen. Da wäre zum Beispiel der Bereich der Billing Schemes. Das sind also Rechnungen, die dem Unternehmen gestellt werden, obwohl da keine Leistung hintersteht, beziehungsweise das Rechnungen sind, die das Unternehmen eigentlich nicht bezahlen sollte. Ein Beispiel ist ein Mitarbeiter erstellt eine eigene Firma, also eine Scheinfirma und mit dieser Firma wird nun eine Rechnung an seine eigentliche Firma gestellt, um eben eine Auszahlung auszulösen. Der Mitarbeiter hat diese Scheinfirma natürlich nur erstellt, damit es nicht zu offensichtlich ist, dass plötzlich eine Zahlung vom Unternehmen an seine eigene IBAN geht. Oder es gibt auch die Möglichkeit im Bereich der Billing Schemes, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter Dinge kauft und die Rechnung statt sie selber zu bezahlen, an sein Unternehmen schickt und das Unternehmen stattdessen diese Dinge für den Mitarbeiter kauft. Jetzt wird es auch schon schwer zu unterscheiden, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Personal Purchases, die ich dann in Rechnung stelle, und falschen Reimbursements. Also das wäre quasi die Rückerstattung von Ausgaben, die ich hatte. Wir kennen das alle, wenn wir jetzt eine Reise unternehmen im Auftrag der Firma, dann dürfen wir die Reisekosten natürlich uns zurückerstatten lassen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Unternehmen bei der Kostenrückerstattung geprellt werden können. Zum einen gibt es, dass Rückerstattungsbeträge überhöht angegeben werden, sodass ich eben das Delta zu dem, was ich eigentlich ausgegeben habe, einstecken kann als Mitarbeiter. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn Mitarbeiter eine Bahnfahrt buchen, erster Klasse, sie erhalten dafür eine Rechnung oder bekommen ja dann schon mal so eine Zahlungsbestätigung, und manche Unternehmen akzeptieren diese Zahlungsbestätigung und lösen daraufhin dann die Rückerstattung aus. Allerdings gibt es ja zum Beispiel bei Flex-Tickets und anderen die Möglichkeit, dieses Ticket wieder zu stornieren. Jetzt wäre es natürlich seltsam, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich bin nach Berlin gefahren mit der Bahn, aber ist gar nicht hingefahren, weil er kein Ticket hatte. Aber möglicherweise hat dieser Mitarbeiter statt des Erste-Klasse-Tickets, was ihm zustand, ein günstigeres Zweite-Klasse-Ticket stattdessen dann neu gebucht, und die Differenz zwischen Erster und Zweiter Klasse lässt er sich dann durch die Rückerstattung eben auszahlen. Und ich glaube, der größte Klassiker ist, dass Geschäftsessen in Rechnung gestellt werden, bei denen überhaupt gar keine Geschäftspartner anwesend waren, sondern wo es sich um ein privates Vergnügen gehandelt hat. Und das ist immer sehr schwer nachzuweisen, wer denn jetzt eigentlich dabei war. Jetzt gibt es neben dem Rückzahlungsbetrug und dem Betrug durch falsche Rechnungen auch noch den sogenannten Payroll Fraud oder Payroll Schemes. Und das klassischste ist wahrscheinlich der sogenannte Ghost Employee oder Geisterangestellte. Das sind Gehaltsauszahlungen an Mitarbeiter, die entweder nicht mehr Teil des Unternehmens sind oder noch nie waren. Das können reale Personen sein oder eben gänzlich frei erfundene Personen. Und der Trick ist eben, dass jemand, der eine Ghost-Employee-Masche bei seinem Unternehmen installiert hat, die Auszahlung der Gehälter über möglicherweise direktem Wege oder Umwege an sich selbst durchführt. Jetzt fragt man sich, ja, das fällt doch eigentlich auf, wenn da plötzlich immer Zahlungen an eine Person rausgehen, die nicht existiert. Das kann sein, aber das muss nicht sein. Ne? Es gibt natürlich auch sehr große Unternehmen oder Unternehmen, bei denen vielleicht nicht so große Kontrollen vorliegen und wo es eben nicht so einfach ist, oder Unternehmen, bei denen so viel Fluktuation ist, dass ich den Überblick verliere. Nehmen wir mal an, so ein Callcenter oder sowas ist ein klassisches Unternehmen, wo es schwer ist zu sagen, wer ist jetzt eigentlich gerade hier angestellt und wer nicht, weil die Leute kommen und gehen, und das ist wirklich eine schwierige Sache. Es ist auch unter Umständen möglich, dass ein Mitarbeiter, der gekündigt hat oder bald das Unternehmen verlässt, dann in den Büchern quasi noch ein paar Monate länger als Angestellter geführt wird. Das fällt nicht unbedingt auf, denn die Mitarbeiter sind dann plötzlich weg, weil sie noch Urlaub haben oder weil sie freigestellt sind oder weiß der Geier. Und dann ist es schwer zu entscheiden, wann war der eigentlich nochmal genau weg? Ist der jetzt bis Juni oder doch bis Oktober hier noch angestellt? Und möglicherweise stellt dann auch keiner mehr eine Frage und es fällt nicht weiter auf. Und das sind eben alles Möglichkeiten, um dann ein Ghost-Employee-Scheme durchzuführen. Ein großer Bereich ist auch der Check- und Auszahlungsbetrug. Check ist eben eine Sache, die ist hier in Deutschland und auch, glaube ich, europaweit nicht so weit verbreitet. Es gibt allerdings in den USA, oder es gab dort ganz natürlich Leute, die haben ihren Gehaltscheck jeden Monat bekommen, und es wird sehr viel immer noch mit Check bezahlt. Wie anfällig das Check-System ist, das kennen wir, glaube ich, oder das wissen wir alle spätestens seit dem Film Catch Me If You Can. Aber wir haben immer noch den Bereich des Payment Tampering. Also das ist zum Beispiel, dass eine Rechnung, die gestellt wird an das Unternehmen, durch einen Mitarbeiter manipuliert wird, sodass die Auszahlung dann nicht an die IBAN des Rechnungsstellenden geht, sondern an die IBAN des Mitarbeiters, der diese Rechnung manipuliert hat. Es gibt noch Dutzende Möglichkeiten, wie Unternehmen durch ihre Mitarbeiter betrogen werden können. Da gibt es auch komplexere Methoden, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter dann noch mit einem Externen zusammenarbeitet. Also nehmen wir an, es wird jetzt gar nicht eine richtige Fake-Rechnung gestellt, sondern eine Führungskraft beauftragt einen Freund, der Berater ist, irgendeine Studie durchzuführen. Ja, und dafür wird dann eine Rechnung gestellt. Und die Studie, die gibt's vielleicht auch. Vielleicht ist das eine PowerPoint mit 50 Folien, die mal eben an 2 Tagen zusammengehackt wurde. Und die wird dann abgeliefert als Ergebnis dieses Beratungsvertrags. Und dafür werden dann irgendwie 50.000 Euro in Rechnung gestellt oder noch mehr. Und solche Maschen sind eben dann immer eine Kombination aus verschiedenen Betrugsarten. Also das ist einmal, man könnte sagen, wäre es eine False Invoice. Man könnte aber auch das so betrachten, dass es eine Art Scheinfirma ist, denn tatsächlich wird ja keine Leistung erbracht. Und es wird immer sehr kompliziert, wenn auch noch Externe dabei sind und mit dem Mitarbeiter gemeinsame Sache machen. Man muss dazu auch sagen, dass es schon abhängig davon ist, in welcher Flughöhe ich mich im Unternehmen befinde als Mitarbeiter, welche Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen, um dieses Unternehmen zu betrügen. Und wenn wir uns jetzt mal auf die Rückerstattungsbetrügereien konzentrieren, oder fällt mir zumindest in meiner Arbeit auf, dass je höher die Managementposition, desto weniger Rückfragen werden gestellt und desto mehr Spielraum ist eigentlich da, um auch Dinge rückerstatten zu lassen, die nicht rückerstattungsfähig sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass in bestimmten Positionen die Aufgaben oder die Aufgabenbeschreibung nicht mehr ganz klar ist. Das heißt, die meisten Mitarbeiter, auch diejenigen, die vielleicht die Rückerstattung kontrollieren, können gar nicht genau beurteilen, was dieser Manager jetzt genau an diesem Ort gemacht hat und warum jetzt dieser Hotelaufenthalt möglicherweise notwendig war oder ein Flug der ersten Klasse in dieses oder jenes Land, ja, oder warum jetzt plötzlich ein neuer Computer benötigt wird. Das ist wirklich sehr schwer zu beurteilen und ist vor allen Dingen auch, je nachdem, was für ein Manager das ist und wie hoch der aufgehängt ist im Unternehmen, auch schwierig, das dann zu hinterfragen. Das ist schon was, da muss man schon so ein bisschen Mut mitbringen in manchen Fällen, denn es gibt ja dann möglicherweise auch die Gefahr, dass das dann zurückschießt, ne, wenn man jemanden in Frage gestellt hat. Genauso ist die Möglichkeit, von solchen Personen eben Zahlungen freizugeben an einen befreundeten Unternehmer oder an ein befreundetes Unternehmen, wo dann angeblich irgendeine Leistung erfolgt ist, ist viel leichter. Denn unter Umständen ist das eine Beratungsleistung und da ist es sowieso schon schwer zu messen, wie war jetzt die Beratung, was war das Ziel, was ist jetzt da rausgekommen, und kann ich denn beweisen, dass der nicht mit dem Berater da stundenlang zusammengesessen hat. Normaler Mitarbeiter, der jetzt seine ganz klare Aufgabenbeschreibung hat, der wäre gar nicht in der Lage, irgendeinen Berater zu beauftragen. Und natürlich gilt, dass einige dieser Betrugsmaschen, die wir hier genannt haben, natürlich nicht nur von Führungskräften ausgeführt werden können, sondern auch durch normale Mitarbeiter, die vielleicht auch im mittleren Management sind. Allerdings ist für einige auch notwendig, dass mehrere Personen zusammenarbeiten. Also in den meisten Firmen ist mittlerweile ein Vier-Augen-Prinzip etabliert und es gibt eben Mechanismen, die dafür sorgen, dass nicht eine Person das Unternehmen wie eine Weihnachtsgans ausnehmen kann. Aber wenn dann die richtigen, beziehungsweise in Klammern die falschen Personen sich zusammentun, hat man schon ein Problem und da kann relativ viel Schaden entstehen, wenn dann eben die 4 oder 6 Augen alle zusammenarbeiten, um einen Betrug durchzuziehen, hat man als Unternehmen möglicherweise schlechte Karten. So, das war jetzt der größte Teil des ACFE Fraud Trees, durch den wir jetzt ein bisschen durchgeheizt sind. Allerdings ist es schlicht nicht möglich, sämtliche Dinge auf einmal zu nennen. Ich würde daher gerne, wenn es sich anbietet, mal eine Folge zu bestimmten Betrugsmaschen machen, die etwas tiefergehend ist, wo wir uns damit beschäftigen, wie funktioniert jetzt eigentlich genau ein Rückerstattungsbetrug, beispielsweise mit Reisekosten. Dazu mache ich dann wahrscheinlich meine eigene Folge. Jetzt fehlt uns noch der dritte Teil des ACFE Fraud Tree und das ist auch zugleich der komplizierteste, und zwar der Financial Statement Fraud. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt oder sogar Vorschläge für neue Folgen, dann könnt ihr mir gerne bei LinkedIn schreiben und ich suche immer weiter Gäste, die Lust haben, hier mal mit mir eine Folge zusammenzumachen. Auch dafür könnt ihr euch gerne bei LinkedIn melden und dann finden wir sicherlich ein spannendes Thema, über das wir zusammen sprechen können. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich drauf. Ciao.